herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kraftfink.de Podcasts. Die Band von meinem heutigen Gast wurde schon öfter in den bisherigen 100 Podcast-Folgen erwähnt. Als Beispiel für gute Musik, als Beispiel für tolle Texte oder für Songs, die einem auch über einen längeren Zeitraum etwas bedeuten. Dass du jetzt hier mit aktueller Musik stattfindest, damit, das hätte ich mir zwar gewünscht, aber ich hatte das nicht mehr zu hoffen gewagt. Und zwar ist die Rede von der Band Heiskalt.
Hallo.
2014 erschien eure erste Platte. 2016 die zweite, 2018 die dritte und 2020, als wir eigentlich alle hofften, jetzt müsste ja laut des Turnus die vierte kommen, kam stattdessen eine Info über eine Auszeit, so habt ihr das genannt. Dann letztes Jahr die schöne Überraschung, Heiskalt sind zurück und jetzt erscheint am 24. Januar die vierte Platte vom Tun und Lassen und zu Gast heute ist Matthias, Gitarrist, Texter und Sänger und wir feiern heute so eine Art doppeltes Comeback. Ich freue mich, dass du da bist, Matthias.
Hallo. Ja, ich freue mich auch. Das ist ja viel auf einmal. Ja, cool. Also ich bin auch ganz aufgeregt. Das haben wir jetzt gerade schon besprochen. Das ist jetzt ein neues Format für uns. Früher gab es das noch gar nicht. Podcasts machen wir diesmal ein paar. Das ist natürlich voll schön, jetzt mal was Neues auszuprobieren. Ja. Und was ehrt mich natürlich, dass wir hier irgendwie als Positivbeispiel genannt wurden.
Ja, sehr, sehr oft. Was löst denn das Wort Comeback in dir aus?
Ich muss irgendwie immer so an Boris Becker oder so direkt denken. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist so ein Wort, das für mich so mit ganz viel so Kindheitserinnerungen konnotiert ist, wo das dann irgendwie in der Zeitung stand oder im Fernsehen über jemanden gesagt wurde, dass wir jetzt selber ein Comeback haben, fühle ich irgendwie gar nicht, aber ich verstehe total, dass alle das so nennen und finde es okay.
Musst du auch immer an Schlager denken?
Ja, oder an, sowas.
Ja, so irgendwas Pathetisches oder es gibt einen Song von Helge Schneider, der heißt Comeback. Wie findet ihr meine alte Frisur? An sowas fällt mir da eigentlich auch immer ein.
Ja, außerdem waren wir eigentlich nicht so richtig weg in dem Sinn. Ne? Wir haben ja nicht, und auch nicht lang genug, oder? Ich finde, für so ein Comeback muss man doch dann irgendwie so mindestens, also da muss der Bart schon richtig weiß sein eigentlich, oder? Ich weiß nicht so genau, das ist zumindest in meinem Kopf. Aber ja, wir haben uns da ja auch eher ein bisschen unkonkret gehalten, weil wir selber auch gar nicht so genau wussten in dieser Pause, wie es weitergeht, was wir machen und so. Deswegen, für mich war die Band zu einem großen Teil dieser Zeit trotzdem sehr präsent. Deswegen fühlt sich das für mich vielleicht gar nicht so sehr nach wieder zurückkommen an, sondern so, ja, geil, wir spielen jetzt wieder und so, machen wieder Zeug. Ist nicht nur in meinem Kopf, es ist auch in echt.
Es gibt im Musikjournalismus so einen Mythos von wegweisenden dritten Album. Man sagt immer, da entscheidet sich dann, wohin geht die Band. Und bei euch hieß es dann ironischerweise Idylle. Und in dem Statement über die Auszeit, wir müssen ja kurz drüber sprechen, warum gab es diese Auszeit, hast du beschrieben, dass ihr mit dem Album nicht glücklich wart. Welche Gefühle hast du jetzt zu dem Album? Kannst du das gar nicht mehr hören? Oder ist es einfach nur ein Meilenstein, der eine Auszeit eingefordert hat?
Also, das steht hier oben auf meinem Regal und ich bin total stolz auf das Album. Ich finde das richtig cool. Also, ich mag das wirklich. Ich finde, das ist eine geile Platte. Ich bin irgendwie froh, dass wir die gemacht haben, wäre, glaube ich, zu viel gesagt, weil die ist für uns als Band, und deswegen habe ich das wahrscheinlich auch gesagt, mit viel so negativen Erfahrungen verknüpft. Da haben wir uns irgendwie, hatten wir uns von unserem Bassisten getrennt, da hatten wir irgendwie ganz große so Rechtsstreitigkeiten, die uns irgendwie total zermürbt haben mit unseren, also mit Partnern damals, die wir mittlerweile cool gelöst haben, das ist schön. Und wir waren einfach voll ausgebrannt und richtig durch. Und dieses Album ist quasi so ein auf den letzten Millimetern Zahnfleisch entstanden, bevor da Knochen kamen. Und das hört man dem an, finde ich. Es hat deswegen irgendwie eine ganz andere Attitüde als alle unsere Platten zuvor. Ich höre da keine Hoffnung mehr. Ich höre da nur noch so eine irgendwie einen Zynismus und eine Abgefucktheit, Und das war irgendwie keine sehr helle, gute Zeit in meinem oder auch, würde sagen, ich kann, glaube ich, für uns alle drei sprechen, in unserem Leben. Dann waren wir eben ganz schön im Arsch, als die fertig war, die Platte. Und dann wollten wir die auch noch selber unbedingt DIY-mäßig rausbringen und alles selbst machen. Und hatten natürlich überhaupt keine Power mehr. Und auch, um ganz ehrlich zu sein, damals, glaube ich, auch einfach nicht den Skill, das irgendwie gut zu machen. Und hatten uns dann auch auf dem Weg dahin, wie das dann oft so ist, ne, wenn es dann noch kriselt und irgendwie alles ganz schwierig wird und die Laune langsam sinkt und die Kraft nicht da ist, dann ist es auch total leicht, sich irgendwie zu verkrachen und sich in die Haare zu kriegen und sich auf die Füße zu treten. Und das ist dann so ein Schneeball geworden, also so ein Matschball aus Scheiße. Und das ist, das schwingt in dieser Platte irgendwie so mit und trotzdem finde ich die total. Also wenn ich die heute höre, denke ich trotzdem noch, wow, also krasse, krasse Songs irgendwie. Die ist ganz anders als die anderen Platten, die wir gemacht haben. Und das haben wir auch, das war auch eine Ansage an uns. Wir wollten Sachen komplett anders machen als bisher. Und das haben wir gemacht. Und dabei ist was ganz anderes rausgekommen als bisher. Who would have thought? Und deswegen ist das für mich ist das ein Experiment gewesen. Also so eine, hat vielleicht auch so was Teenage-Trotzmäßiges, so im Sinne von, na gut, wenn's nie richtig ist, dann mache ich's jetzt eben alles absichtlich hässlich. Weißt du, wie ich meine? So,
ja.
So nicht jetzt so, nicht wörtlich, aber so diese Energie steckt da, glaube ich, so ein bisschen drin. Und ich würde sagen, das ist uns gelungen. Und ich finde auch das Artwork gelungen und ich finde es toll, dass wir da probiert haben, das alles selbst zu machen. Ob das jetzt im Nachhinein der richtige Schritt war für uns, so karrieremäßig oder so, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, irgendwie war es ja, gehört es ja dazu.
Es ist total spannend, wenn du darüber sprichst. Man merkt, du nimmst es schon so ein bisschen mit Humor, auch den Blick auf dein damaliges Mindset so, ne? Und für euch muss es ja noch krasser sein, vor allem für dich als Texter, weil jetzt als Musikfan gibt's ja so Songs, die das Leben pflastern. Du hörst die an und du bist sofort wieder in dieser Stimmung drin. Und du hast es natürlich noch intensiver, weil du die Texte selbst geschrieben hast. Das heißt, du siehst, wenn ich das jetzt, so wie es bei mir rüberkommt, du siehst Idylle einfach als einen Meilenstein, der damals so war, hast jetzt aber kein großes Problem damit, diese Platte so gemacht zu haben.
Ja, ich denke, das ist auch immer noch mal was anderes, die so gemacht zu haben oder die dann noch mal so zu spielen. Also jetzt mich auf die Bühne zu stellen und so ein, ich muss mal überlegen, zum Beispiel hatten wir überlegt, auf der Herbst, also auf der Tour jetzt im November Herbstlied zu spielen, weil das irgendwie ein Song ist, der gut ankommt. Und da habe ich gemerkt, das konnte ich irgendwie nicht. Also ich wollte irgendwie nicht von im Nieselregen ausgegangene Glut singen. Da. Und da sind wir aber, heute ist das zumindest so, dass ganz klar ist, wenn ich das Gefühl habe oder irgendjemand das Gefühl hat, so boah, das kann ich jetzt gerade gar nicht spielen, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und diese Worte müssen ja durch meinen Mund kommen und die sollten ja idealerweise von Herzen kommen und nicht irgendwie nur so eine Floskel sein, dann machen wir das auch nicht. Aber vielleicht ist das so ein, kommt das mit der Zeit, dass das ist eine gute Frage, weil beim Machen selber stellt man sich, glaube ich, dann oft die Frage, fuck, finde ich das in 10 Jahren noch gut, wenn man nicht aufpasst? Und die Frage lässt sich natürlich überhaupt nicht beantworten. Und das kann total blockierend sein. Und deswegen habe ich einfach beschlossen, okay zu sein mit dem, was ich aus irgendeiner Laune und irgendeinem Gefühl heraus mal gemacht habe. Ohne dass ich jetzt sage, boah, ich muss das jetzt täglich wieder so reproduzieren, unbedingt, weil das ist das Beste, was ich je zustande gebracht habe. Ja.
Wir gehen jetzt mal mit kleinen Schritten auf die aktuelle Platte zu, auch vom Tun und Lassen, weil da hast du ja was ganz wesentlich anders gemacht. Wie gesagt, dazu später mehr. Was wir jetzt auf der Platte finden, sind das die Eindrücke der letzten 6 Jahre? Oder würdest du sagen, die Verarbeitung ist relativ aktuell? Weil du sagtest jetzt eben nämlich, ein paar Sätze vorher hast du gesagt, und jetzt findet es endlich wieder statt. Das klang so, als ob für dich persönlich war Heißkalt ja immer da. Du hast halt einfach nur nichts veröffentlicht.
Ja, genau. Also das ist schon, das sind Songs aus seit 2020. Ja, da sind die ersten entstanden. Also Vampire und Wasser, Luft und Licht und dieses Gefühl sind noch zusammen entstanden und dann hat sich das Ganze so zersprengt und ich habe aber einfach weitergeschrieben und davon sind jetzt viele Songs auf dem Album, genau.
Viele Songs, heißt, liegen da noch Skizzen oder wurde alles für die Platte verwendet?
Es gibt schon noch Songs, ja.
Hast du dir mehr Gedanken gemacht oder bewusster Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen diese Platte haben könnte, was du anders machen möchtest als vorher, in welche Falle du nicht tappen möchtest?
Ja, schon. Also man muss auch dazu sagen, dass ich dazwischen noch so eine ganz, also es gab quasi noch so eine Solo-Platte von mir, Glück heißt die, die habe ich 2019 oder 20 rausgebracht, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich würde sagen, die war sozusagen für mich persönlich mental so der richtige Tiefpunkt eigentlich nach Idylle. Also das gehört für mich so ein bisschen dazu. Und danach habe ich aber gemerkt, so boah, irgendwie, ich will nicht mehr aus diesem Gefühl, aus diesem Leiden rausschreiben oder so. Also irgendwie habe ich gemerkt, dass mich mein eigener Ausdruck dann irgendwann angekotzt hat, dass ich dachte so, boah, jetzt hör doch mal auf rumzuheulen, Matthias. Worum geht's denn? Was ist denn das Problem? Und so, und dann, ja, ist so ein bisschen Zeit ins Land gegangen und ich habe dann eben einfach auch weitergeschrieben und dann schon nach einem Ausdruck gesucht, wo ich dachte, wie, also da gibt's irgendwie was in mir, was irgendwie wehtut und da gibt's auch Wünsche in mir und Sehnsüchte und da gibt's Verletzungen und da gibt's Kränkungen und das ist alles irgendwie sehr, das fühle ich doll, ich fühle halt auch doll und irgendwie möchte ich das schon in der Musik auch drin haben. Gerade wenn das irgendwie in so einer Zeit sehr, sehr weit oben liegt. Aber wie geht das denn, ohne dass ich irgendwie in so ein, ohne dass ich die Welt oder mich oder die anderen dafür so blöd verantwortlich mache? Weißt du, wie ich meine?
Genau. Ich wollte dich jetzt ein bisschen dazu drängen, dass du so einen Ansatz von der Definition gibst, weil ich möchte natürlich dir nichts in den Mund legen. Ich kann nur sagen, wie die Platte bei mir ankommt. Und das ist genau das, was sie so besonders macht, dass sie dieser ganzen Debatte irgendwie was Neues hinzufügt. Also ich finde, es ist schon sehr weit gefasst, was du sagst. Man hat das Gefühl, das kann auch in mehreren Jahren noch Bestand haben. Es ist schon aktuell auf den Zeitgeist bezogen, aber nicht zu sehr. Und es appelliert vor allen Dingen an den Einzelnen, ohne das so zu relativieren. So, wir sind doch alle gleich und so das auf so eine ausgleichende, aber auch dann unsachliche Ebene zu heben, sondern ich habe schon das Gefühl, das aktiviert wirklich daran, wenn dich wirklich was stört, dann versuch was zu ändern, ohne jetzt so einen neoliberalen Ansatz so. Und gleichzeitig hat es aber auch sowas Entlastendes so. Du kannst selbst überlegen, welche Pflichten du dir auferlegst, welche Erkenntnisse du daraus ziehst, wie du mit Dingen umgehst. So was das wäre jetzt so, was bei mir ankommt.
Ja, das ist schön. Ja, ich glaube, das ist so. Du hast es gerade beim Erklären, ist mir das auch aufgefallen, das ist genau auf dieser Gedankenprozess von mir gewesen. Naja, aber ich kann ja jetzt hier blau sagen, aber in dem Moment, wo ich blau sag, merke ich ja, oh, grün, oh, gelb, oh, rot. Und irgendwie ist, glaube ich, bei mir in den letzten Jahren passiert, dass ich gemerkt habe, für mich ganz persönlich, das ist auch, ich will wirklich überhaupt keinem Menschen sagen, tu dies, tu das. Aber ich persönlich habe gemerkt erstmal, dass es in allem irgendwie eine gewisse Balance gibt oder es auch ganz gut ist, die anzustreben. Also dass es immer das eine und das andere gibt irgendwie und dass das aber gar nicht, dass ich gar nicht danach suchen muss, was davon jetzt richtig und falsch ist, sondern beides irgendwie auch da sein kann oder alles irgendwie da sein kann. Und ja, dass tatsächlich das für mich keine Floskel ist, zu sagen, ich kann die Dinge selbst in die Hand nehmen. Also weil ganz konkret sich in meinem Leben Zustände und Beziehungen und Situationen verändert haben, von denen ich dachte, dass sie sich niemals verändern würden, weil ich mich verändert habe und anders verhalten habe. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung und sehr so ein selbstermächtigendes Gefühl, das auch immer noch weitergeht. Also das ist ja, glaube ich, so ein lebenslanger Prozess vielleicht. Und ich merke total, dass ich keine Lust habe, mich zum Opfer zu machen von Umständen oder von anderen. Und ich merke auch, dass das was ist, was mir leicht passiert oder vielleicht uns Menschen auch. Das geht ganz schnell. Ja, ich glaube, das habe ich viel, während ich geschrieben habe, deswegen hole ich da gerade so aus, daran habe ich oft gedacht oder habe oft meine Texte darauf geprüft. Da gab es viele Zeilen, die rausgeflogen sind, wo ich einfach wieder so nur in blinder Wut irgendwie, weiß ich nicht, darüber geschrieben habe, wie doof die eigentlich alle sind. Und dann geht das ganz schnell in dieses Gefühl, das mag ich gar nicht, wenn in Songs so ein Wir gegen die entsteht. So ein Wir haben es ja verstanden, wir sind ja die Besseren, wir haben es ja gecheckt, wir wissen ja, wie Leben richtig geht und wir sind ja hier moralisch überlegen und die wissen das alle nicht. Die sind ja voll doof. Komm, wir sind richtig cool, die sind richtig doof, dann haben wir das geklärt und haben jetzt eine gute Zeit. Und damit, finde ich, reproduziert man eigentlich voll viel Gewalt, gegen die man dann am Ende wieder behauptet zu sein eigentlich. Und das finde ich komisch.
Ja, genau. Also während du jetzt erzählt hast, sind in meinem Kopf so ständig Songzeilen angespielt worden, wo ich dachte, ah genau, das hat er in dieser Zeile thematisiert und das da. Die Gefahr ist natürlich, und da gehen wir nachher drauf ein, weil das hast du bei der Platte ziemlich, bist du das ziemlich gut umgangen. Die Gefahr ist natürlich dann irgendwann auch so reinzukommen in so ein Relativieren. Wenn du jetzt sagst, rumopfern, dann kommen ja wieder Leute, die sich ja von euch angesprochen haben, weil sie sich in ihrem Leid, mit ihren Ängsten, mit ihren Schmerzen verstanden haben. Und wenn du dann jetzt so sagst, ich hatte keine Lust mehr rumzuopfern, dann könnte ja der Eindruck entstehen, wieso Opfer? Ich kann doch gar nichts dafür und so. Aber dann gehen wir nachher, wenn wir über die Songs sprechen, nochmal detailliert drauf ein. Weil das, finde ich, ist ganz deutlich auf der Platte, dass du das eben nicht tust. Also, dass es dir gelingt, das darzustellen, dass man eine Meinung haben kann, eine Position, Probleme, aber trotzdem anders damit umgehen kann.
Ja, das ist so dieser Unterschied zwischen so Schmerz zu fühlen oder zu leiden, ne? Und ich sag ja auch gar nicht, dass, also ich sag gar nicht, dass ich das nicht tue manchmal oder dass Dinge mir manchmal wirklich wehtun und dass in den letzten Jahren sind ja auch Dinge passiert in der Welt, die, ich weiß nicht, die mich total, also da musste ich jetzt gar nicht persönlich noch super viel Krise mit reinbringen. das war krass irgendwie, das alles mit anzusehen, was da in der Welt passiert und so nah und wahrscheinlich auch schon immer in der Welt passiert, aber halt jetzt so nah und so sichtbar wird für uns. Boah, das war krass und das fand ich wirklich schwer, dazu ein inneres Verhältnis zu finden zwischen so, ich will eigentlich losrennen und alle Leute allen helfen und boah, das ist alles viel zu viel und eigentlich betrifft mich das gar nicht. Was soll ich denn damit irgendwie? Wo positioniere ich mich denn da so? Und ich glaube, darum ging es mir mit, darum, das meine ich mit rumopfern, ist so, mich nicht so auszuliefern sozusagen den Dingen, sondern selber zu entscheiden, so ja, mache ich damit jetzt was oder nicht?
Ich glaube, wir sollten uns da jetzt nicht so lang verweilen, weil wir, glaube ich, dann später bei den Songs drauf eingehen. Ja. Lass uns mal noch mal einen Schritt zurückgehen, als ihr angefangen habt, die Platte aufzunehmen. Mit welchem Song habt ihr denn angefangen und fiel euch das leicht, wieder die Arbeit aufzunehmen?
Na, das waren ja auch so Schichten quasi. Also wir haben 2020 so eine Session gemacht zu viert mit unserem damaligen Bassisten Daniel und haben Vampire, Wasser, Luft und Licht und dieses Gefühl geschrieben. Und dann haben wir danach, als dann Corona angefangen hat und war es irgendwie alles kompliziert, dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir Pause. Das war irgendwie eine schwierige Phase. Ich glaube, dann kam als nächstes Alle Zeit, der Opener. Das war so einer meiner ersten Skizzen. Da habe ich gemerkt, boah, ich habe Bock auf Synthes und ich habe auch Bock auf echte Drums. Und wie kriege ich denn da die Gitarren noch rein? Wie geht denn das? Dann haben Marius und ich irgendwann zu zweit daran gearbeitet. Das war dann gar nicht so leicht, weil für Marius das auch neu war. Ich hatte dann schon irgendwie 2 Jahre daran so rumgedacht und rumprobiert. Und war da schon recht weit mit meiner Vision davon, wie die Musik irgendwie, wie ich mir das vorstelle. Und dann kam er wieder dazu und dann musste ich ihn erstmal abholen. Und dann haben wir das irgendwann aufgenommen im Studio zu zweit. Genau, und dann haben wir es geprobt. Und dann irgendwann ist Phil wieder mit eingestiegen, unser Gitarrist, der zwischenzeitlich dann nicht mehr dabei war. Und dann ging das Ganze nochmal los, quasi nochmal jemanden wieder mit reinholen. Wir haben auch einen Produzenten dabei gehabt und dann am Ende ist doch noch mit jemand anderem gemischt und es gab so viele Wechsel im Verlauf dieser Produktion. Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen, wie das war, da wieder reinzukommen, weil es waren so viele Schritte und so richtig zusammengekommen ist es für mich, glaube ich, in dem Moment, als wir das dann live geübt haben halt.
Marius ist euer Schlagzeuger, Phil euer Wiedergitarrist, der kurzzeitig ausgestiegen war, und Lola habt ihr jetzt am Bass dabei. Du hast jetzt eben gesagt, du musstest erst Marius abholen, dann musstet ihr wieder Phil abholen und jetzt auch Lola. Was bedeutet denn abholen in dem Fall?
Also wenn ich Songs schreibe oder mitbringe in die Band, dann habe ich meistens schon eine Idee davon. Also ich habe irgendeine Vision von dem Song und ich versuche die in der Demo so gut ich kann darzustellen, was natürlich total schwierig ist auch, weil ich, also wir sind ja 4 Leute und die haben alle einen eigenen Ausdruck so. Und abholen bedeutet für mich, dass ich das Gefühl habe, ah ja, ich glaube, jetzt ist die Idee angekommen bei dir. Also so, jetzt würde ich sagen, cool, ich glaube, du hast es gecheckt, was ich meine, jetzt sei frei da drin und mach. Vorher finde ich es manchmal schwierig, das abzugeben, bevor ich, wenn ich den Eindruck habe, na, ich glaube, du hast noch nicht gecheckt, worum es mir geht, dann ist es manchmal schwer für mich, die Zügel loszulassen oder den Song eigentlich eher. Zügel klingt so, als hätte ich die alle an der Leine, aber ich habe den Song sozusagen noch bei mir.
Ja.
Genau, und das meine ich mit abholen, dass wir alle so, dass es zu was Gemeinsamem geworden ist. Weil das geht schnell, dass man den dann so irgendwie den Song spielt und dann fangen alle an, irgendwas zu machen, einfach so. Das ist das Beste, was ihnen einfällt. Und das ist dann manchmal voll cool und manchmal auch ein bisschen doof, wenn man dann schon richtig lange sich was überlegt hat und an vielen diesen Stellen vielleicht schon vorbeigekommen ist, selber so gemerkt hat, das habe ich schon probiert, das habe ich schon probiert, ich habe schon viel probiert und ich bin da gelandet. Ich würde jetzt gerne, ich finde, war für mich die spannendste Idee, die würde ich jetzt gerne einmal ausprobieren. Die ist aber vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Da müssen wir jetzt erstmal, muss ich euch jetzt erstmal mit reinholen, wie das gemeint ist.
Das ist für dich wahrscheinlich der unangenehmste Teil des ganzen Kreativprozesses, weil du ja irgendwie, du musst dann nochmal verbalisieren, was du vielleicht bis dahin nur gefühlt hast. Und muss ja sicherstellen, dass du zum einen dann, also oft ist es ja so, wenn Leute hier im Gespräch sind, dann sagen sie, mir wird erst selbst während des Schreibens klar, was ich damit eigentlich, oder erst im Nachhinein, was ich da eigentlich ausgedrückt habe. Und du musst es dann verbalisieren und davor ja auch erstmal selber verstehen, was genau ist denn da jetzt drin, ne, in dem Song?
Ja, unangenehm weiß ich nicht. Also ist auf jeden Fall aufregend, ist vielleicht auch der ist total belohnend, wenn das dann zusammengeht, ne? Wenn es dann plötzlich klickt und dann gibt es den Song wirklich. Dann gibt es den nicht nur auf meinem Laptop, sondern wirklich im Proberaum, in so einem Miteinander.
Als du gesagt hast, Alle Zeit war einer der ersten Songs, habe ich die Augen ein bisschen aufgerissen, weil ich dachte, das ist ja gruselig, weil der passt so super gut als Opener mit diesem Motiv vom sich frei fliegen. Und da hast du aber auch gesagt, du wolltest das Synthesizer drin haben und ich würde gerne nochmal, weil ich das auch in vielen Reviews jetzt gelesen habe, nochmal über die Zuordnung des Genres sprechen. Ihr selbst nennt euch auf Instagram Hypergalactic Power Metal, trifft das auch super. Aber man unterstellt euch ja, so, es wäre jetzt ein bisschen weiter weg vom Post-Hardcore und ein bisschen näher zum Post-Rock. Und ich finde, da sind aber auch ganz viele Elemente, die absolut rock-untypisch sind. Zum Beispiel dieses Gefühl, sprechen wir nachher auch noch drüber. Hat es für dich irgendeine Relevanz, wenn ihr Musik macht, sodass ihr sagt, nee, Moment, warte, das klingt zu sehr nach Country, das darf da nicht rein?
Na, es gibt vielleicht schon so gewisse Cringe-Felder, die für uns alle unterschiedlich sind, aber ich arbeite eigentlich grundsätzlich eher daran, die abzubauen. Also ich wäre gern, wenn ich irgendwann sterbe, auf meinem Sterbebett liege, wäre ich gern komplett frei von Cringe und würde gerne quasi, ich bin schon nah dran, dass ich mittlerweile bei jedem Genre, früher war das anders, da habe ich oft auch so was gehört und das erstmal direkt bewertet und abgewertet und gedacht so, boah, was ist denn das für ein Scheiß, ich hasse Reggae, so. Und heute denke ich eher, alle Leute, die Musik machen, haben ja da quasi einen Zugang dazu. Und die meisten Leute, die machen das ja wahrscheinlich mit genauso viel Überzeugung und Freude und aus irgend so einem Ding raus wie ich. Das heißt, die denken sich ja, wow, geil, darauf habe ich jetzt Bock. Oder die denken sich gar nichts und spielen das einfach. Und danach suche ich jetzt quasi oft eher, wenn ich Musik höre, dass ich versuche mich davon freizumachen, ob mir jetzt der Stil gefällt, sondern eher so, was passiert da emotional? Vielleicht zeigt sich das auch jetzt in unserer Musik immer mehr, dass ich da offener bin. Und wie will, keine, also ich finde, so Schubladen sind total wichtig, ne? Also, um so Sachen zuzuordnen. Deswegen sage ich auch meistens irgendwie einfach Gitarrenmusik oder Rock oder so, weil es halt, also es ist voll gut, um Leuten sagen zu können, ja, wir machen halt so Rockmusik. Wenn du Bock hast, komm vorbei. So.
Du hast gerade eben ein super Beispiel dafür gegeben, was wir jetzt alle beide nicht auf einen Satz definieren konnten. Und zwar hast du gesagt, am Ende, wenn du dann mit den Füßen voran irgendwo rausgetragen wirst, so sinngemäß, dann möchtest du frei von Cringe sein. Und das, was vorher war, war möglichst versuchen, wenig cringe zu sein. Und die Strategie jetzt ist, die Sachen einfach nicht mehr cringe zu finden. Verstehst du, was ich meine? Weil dann bist du frei davon. Und das ist genau diese Momente, in denen man handeln kann und sich es manchmal leichter machen kann.
Das stimmt, ja, genau. Oder auch vielleicht dann trotz des Cringe manchmal. Also ich kann ja auch, wenn ich gerade so ein hab, trotzdem dann sagen, na gut, aber dann ich mach's jetzt mal und dann guck ich's mir mal nochmal an. So.
Ich habe jetzt eben schon angedeutet, dass der Opener für mich das ist wirklich so ein grandioser Song. Eigentlich könntet ihr nur diesen Song spielen, würde schon fast reichen von dem, was der abdeckt an Emotionen und an dem, was in eurer Band so drin steckt. Diesen Traum vom Fliegen, hast du den auch gehabt oder vielleicht sogar immer noch, weil ja total viele Leute haben, dass man so knapp über dem Boden fliegt in seinem Traum.
Also der ganze Text von Alle Zeit ist so eine Sammlung aus Traumsequenzen eigentlich, die ich so zusammengepuzzelt habe. Genau, aber ich träume nicht so oft vom Fliegen, nee.
Ich
Aber
habe zum
würde
Beispiel.
gerne öfter. Also wenn du Tipps hast, ich fände das richtig.
Du meinst, wie man deinen Träumen beeinflussen kann?
Nee, wie man öfter vom Fliegen träumen kann. Ich fand das ganz cool, immer wenn ich es mal hatte.
Ich hatte es leider immer nur knapp über dem Boden. Und das war
Oh.
dann selbst im Traum, dachte ich mir so, weiß nicht, so bringt es jetzt wirklich nichts. Aber ich habe auch erst vor kurzem erfahren, ich habe häufig dieses, mir fällt das Wort jetzt nicht ein,
Lucide
ich.
Träume, meinst du, dass du die beeinflussen kannst?
Nee, nee, ich schlafe und bin aber auf einer Ebene schon wach und kann mich da nicht bewegen.
Ja, deshalb, wie heißt das
Ich weiß
nochmal?
nicht, wie es heißt, aber für mich ist es total normal und ich habe
Oh,
es vor
krass.
kurzem jemandem erzählt und die Person hat so, was? Das ist ja furchtbar. Also es ist wie so, also ich bin komplett starr und ich weiß dann in dem Moment, ah, da muss jetzt was einsetzen, dann kann ich so ein paar Sekunden nichts machen.
Ja, das hatte ich auch schon öfter. Oft, also wenn man auf dem Rücken liegt oder so, ist das cool, aber wenn man gerade quasi auf dem Bauch mit dem Gesicht im Kissen liegt, dann kann das manchmal richtig gruselig werden. Ja, das kenne ich auch.
Aber wenn du jetzt sagst, es ist eine Ansammlung von Träumen, setzt du dich intensiv mit Träumen auseinander? Hast du es irgendwie aufgeschrieben oder dich dafür wirklich besonnen? Was habe ich denn schon alles geträumt? Was passt da zusammen?
Na, ich würde natürlich total gerne so ein super gutes Traumtagebuch führen, aber nee, ich habe das dann einfach, das habe ich dann so einfach aus dem Kopf wieder. Ich habe mich daran erinnert, das waren sehr eindrückliche Träume und teilweise kamen die auch wieder. Das sind so einzelne Bilder davon und die habe ich dann natürlich auch irgendwie ein bisschen weiter geschmückt und ausgebaut und ich schreibe ja sowieso relativ assoziativ. Das heißt, ich habe jetzt nicht meinen ganzen Traum von vorne bis hinten aufgeschrieben, sondern das war jetzt so genau inspiriert von verschiedenen Traumsequenzen, die ich hatte.
Und es gibt ja unterschiedliche Definitionen von Träumen. Also das eine ist ja wirklich das Träumen, was im Schlafzustand passiert. Das andere sind Träume fast gleichgesetzt mit Wünschen. Und in dem folgenden Song Vampire gibt es ja auch diese Line, ist es wirklich oder ist es ein Traum? Das spielt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, eher auf die Tatsache an, dass die Psyche ja vorrangig an die Wahrnehmung geht, also dass man Dinge, um sich zu schützen oder um sie einfacher zu machen oder einfach, weil man sie nicht richtig blickt, irgendwie von der Wahrnehmung steuern lässt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich glaube, der Refrain von dem Song war als mehr oder weniger als erstes da. Ich versuche gerade das nochmal mich zu erinnern. Das war viel hin und her. Also das passiert dann oft, dass ich dann einen Refrain schreibe und dann schreibe ich den Vers und dann merke ich, oh, jetzt ist aber der Refrain nicht mehr so passend. Und dann schreibe ich den Refrain wieder ein bisschen um und dann schreibe ich den Vers wieder ein bisschen um und dann geht das so hin und her. Und ich glaube, am Ende bin ich dabei gelandet, dass ich da so über Nervensystem schreiben wollte. Also darüber, dass je nachdem, in welchem Zustand, weil es ist was sehr Pragmatisches und der Song ist aber gar nicht pragmatisch. Und das finde ich auch so ein bisschen beschreibend dafür, dass ganz oft einfach, glaube ich, unser Nervensystem in einem ungünstigen Zustand ist und dann uns die Dinge so vorkommen, wie sie uns vorkommen. Also zum Beispiel finde ich, in der Stadt kann man das ganz gut beobachten, wenn alle gestresst sind, wie die meisten Leute denken, dass die anderen einem was Böses wollen. Dann gibt es auch Untersuchungen dazu, dass ein lachendes Gesicht, wenn du in einem gestressten Nervensystemzustand bist, denkst du, die lachen dich aus. Und das ist irgendwie, wird irgendwie gefährlich wahrgenommen und so. Und das ist mir ganz, da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht, was das eigentlich ändern könnte an unserem Miteinander, wenn wir alle ein bisschen gechillteres Nervensystem hätten, wir Menschen. Wie anders wir die Welt wahrnehmen würden dann, obwohl die Welt sich vielleicht gar nicht verändert und wie wir uns anders verhalten würden und dann doch im Endeffekt auch die Welt dadurch verändern und wie viel Streit und Krieg oder so dadurch auch vielleicht verhindert werden könnte, wenn die Nervensysteme alle ein bisschen mehr attuned wären. Genau, darum geht es mir, dass in dem Song, dass dann manchmal, also mir ist das schon öfter mal so gegangen, dass ich total bestürzt war von was oder total mich was total niedergemacht hat und ich dachte, das ist jetzt das Schlimmste der Welt, so. Und dann, weiß nicht, habe ich eine Nacht gepennt oder eine Umarmung gekriegt oder der Kaffee hat aufgehört zu wirken oder so, weißt du, so ganz banale Dinge. Und plötzlich war das so, ach so, ja, naja, gut, nee, das war einfach, ich glaube, das war okay, so, ja.
Ja, und du sprichst jetzt von Nerven, auch einfach wirklich Hormone, die ja bei allen Menschen anders zusammengesetzt sind. Das sind mal zwei Punkte. Und natürlich, ohne jetzt Smartphones oder Social Media verteufeln zu wollen, aber es ist schon was anderes. Also es gibt oft Situationen, wo man sieht, dass Eltern auf ihr Handy schauen und gleichzeitig mit dem Kind sprechen und den Kindern natürlich auch dieses Deuten von Mimiken abhanden kommt. Die wissen überhaupt gar nicht, wie sieht denn jemand aus, der wirklich sauer ist, weil vieles mit Kopf nach unten stattfindet. Finde ich auch nicht unwesentlich. In der Gesellschaft hat sich das schon stark verändert. Wenn du jetzt von der Stadt sprichst, also weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin schon immer sehr bei mir. Entweder mit Kopfhörern oder Blick nach unten oder Gedanken ganz woanders und selten im Hier und Jetzt, um das überhaupt wirklich deuten zu können. Wie haben die mich angeschaut?
Ja, genau, da gibt's so viele Aspekte davon, oder? Und wenn wir uns dann Gedanken über die Welt und über Gesellschaft und über Miteinander machen, dann finde ich es doch auch schon gut, einmal einzuchecken, in was für einem Zustand bin ich denn gerade? Also suche ich gerade nach Fehlern bei allen, weil es mir nicht so gut geht und ich unbedingt jetzt rausfinden muss, was daran schuld ist, unterbewusst. Oder bin ich eigentlich gerade ganz okay mit mir und denke so, boah, okay, im Großen und Ganzen, diese eine Sache da nervt mich gerade, so darüber möchte ich jetzt sprechen. So, darauf zielt der Song, glaube ich, ab. Und auch wieder da möchte ich niemandem sagen, was er oder sie zu tun hat, sondern das war eher eine Beobachtung für mich selbst. Dass diese krasse Polarität davon, diese beiden Verse von, also der erste und der zweite Vers von Vampire, die sollen das so ein bisschen darstellen, wie unterschiedlich ein und derselbe Song, ein und dieselbe Situation eigentlich sein können, wenn ich da mit einem unterschiedlichen Mindset reingehe.
Es schließt eigentlich auch gut an den Song dieses Gefühl an, der fast schon so ein bisschen R&B und soulmäßig auch ist. Ist mir dann erst aufgefallen, dass es eigentlich krass ist, dass ich diese Musikart, dieses Wort Seele, dieses schöne, feine, freundliche Wort so für die Genrebeschreibung gesichert hat. Das ist eigentlich schön. Ich habe den Song so verstanden und deswegen finde ich, knüpft es da auch ein bisschen an, dass es darum geht, überhaupt etwas zu fühlen und sich mal so zu überlegen, was ist mein Gefühl dazu?
Ja, ist doch das ist eine schöne Beschreibung.
Ist dir der Song leicht gefallen? Weil ich finde, der ist schon, also klar, es gibt sehr viele filigrane und intime Momente bei Heiß-Kalt immer. Aber ich fand den jetzt schon bemerkenswert, so vom, wie er instrumentiert ist, wie du ihn singst. Fällt dir das leichter oder schwerer als diese härteren, schnelleren Songs?
Ja, schon. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen beim Live-Spielen und so. Ich habe im Moment mehr Bock auf die ein bisschen sanfteren Songs. Sowas wie mit Worten und Granaten zum Beispiel war schon immer ein ganz schöner Kampf. Ich auch mal gespannt bin, ob das irgendwann mal dazu führt, dass ich da vielleicht gar keinen Bock mehr drauf habe.
Könntest du dir das vorstellen, dass es so sein könnte? Du schließt es nicht aus, ja, ne?
Ja, ja.
Theoretisch total, musst du ja sagen jetzt.
Voll, auf jeden Fall. Also unbedingt. Eher die Frage, was man damit macht, ne? Also frühzeitig viele Songs schreiben, die nicht so hart sind, dass man dann trotzdem noch live spielen kann, ist, glaube ich, eine gute Idee.
Das
stimmt. Wenn man dann nur so Punk-Songs hat und dann keine Lust mehr, das ist natürlich blöd. Aber nee, es ist ja auch eine tolle Energie. Ich finde, es sind auch immer Phasen und dann machen die Songs dann auch wieder total Bock.
Aber merkst du da Unterschiede so von den Reaktionen der Leute, die bei euren Konzerten sind? Oder sind die da jetzt im besten Sinne auch schon dran gewöhnt, dass es bei euch auf und ab laut und leise gibt?
Genau, wir heißen ja auch so.
Ja.
Und da geht es ja auch um die Kontraste. Und genau, ich finde auch Kontraste ganz wichtig für alles. Deswegen, ich mache mir da gar nicht so Sorgen. Also ich bin jetzt natürlich gedanklich auch schon beim nächsten Album schon auch ein bisschen länger. Weil wir ja wirklich, habe ich ja auch schon, also haben wir schon drüber geredet, ne, seit 2020 daran irgendwie arbeiten, das ist ganz schön lang. Das ist mir eigentlich zu lang, um an der Platte zu arbeiten. Und deswegen bin ich jetzt auch echt froh, dass die jetzt fertig ist und rauskommt. Das hat ein bisschen zu lang gedauert diesmal. Und genau, bin ich mal gespannt. Vielleicht, das ist ja immer das Ding, dass dann aus einem Prozess kommend, dann sich dann wieder neue Gedanken formen von, oh, das will ich aber nächstes Mal dann so machen, oh, und das will ich eigentlich so machen und das will ich so machen.
Wirklich, das ist ungewöhnlich, dass du das sagst. Meistens sind Künstler und Künstlerinnen viel zu verkopft oder in ihrer Marketing-Schiene drin, dass sie sich wirklich trauen, weil ich finde es auch nicht per se negativ, sondern positiv zu sagen, ach, eigentlich habe ich jetzt schon so den Gedanken, das hätte ich anders machen können oder würde ich gerne in Zukunft vielleicht auf die Art und Weise mal probieren. Ich finde es interessant und gut, dass du das sagst, weil du bist ja in einem ständigen Prozess.
Ah ja, okay. Ja, ich denke manchmal so, boah, lass es doch auch mal einfach gut sein, Matthias. aber ja, nee, doch, klar, also in der Sache selber, also man verliert ja oder ich verliere komplett die Übersicht auch, wenn ich selber so ein Album schreibe. Ich bin dann irgendwann auch betriebsblind und so reingezoomt, dass es so schwer dann noch die Distanz zu behalten. Das ist natürlich jetzt total spannend, die Platte zu hören. Für mich ist die ja quasi auch ganz neu jetzt. Also ich höre die ja jetzt auch zum ersten Mal in dem Moment, wo die abgeschlossen und veröffentlicht ist, klingt die dann nochmal ganz anders. Und voll viele, also für mich ganz subjektiv, voll viele von den Dingen, über die ich mir wochenlang den Kopf zerbrochen habe, die fallen mir gar nicht mehr auf. Und dann wieder an anderen Stellen merke ich genau, ja, da habe ich mich nicht auf mein Bauchgefühl verlassen. Da habe ich eigentlich gemerkt, nee, das passt so für mich noch nicht. Und ich wollte aber unseren Mischer schonen oder die anderen irgendwie zu sagen, nee, Leute, wir müssen noch mal ran, das geht nicht. Ich muss hier noch mal. Das ärgert mich dann jetzt. Da gibt's auch Stellen auf der Platte, wo ich denke, Mann, ach, hier die Backing Vocals da bei dem einen Part, die müssen eigentlich lauter und ich habe es dann nicht gesagt und so. Aber das ist alles normal und ja, genau, dann denke ich eben, okay, was ist denn, ist auch gar nicht so ein Denken, sondern eher dann, ich merke dann, hat dann jetzt gar keinen Bock mehr, Gitarre zu spielen eine Weile und jetzt habe ich so eine tolle neue Gitarre von unserem Backliner und jetzt nehme ich die immer mal in die Hand und spiele dann so und merke so, ach, spannend.
Wie viele Gitarren hast du denn?
Eigentlich so zwei. Also jetzt.
Ah, okay. Würdest du dich jetzt als Technikfreak bezeichnen oder ist die Gitarre für dich eben einfach so, die braucht's eben, die soll gut klingen und wenn sie noch cool aussieht, ist auch okay, aber legst da jetzt, bist kein Connoisseur oder wie man das nennt?
Ich bin jetzt kein Sammler, also was so Synthesizer-Zeug angeht und so, finde ich das schon ganz schön spannend. Ah nö, ich habe so einen Bass und so, ich habe Ewigkeiten schon die gleiche Gitarre, also ich habe noch so zwei andere, so meine erste habe ich noch und von einer Ex-Freundin von mir, die Gitarre, die ist irgendwie bei mir geblieben.
Die sich jetzt meldet. ihre Gitarre
zurück. Nee, die hat sich nie, also ich habe ihr das immer mal angeboten, aber die wollte die nicht mehr. Shoutout an der Stelle. genau, aber an sich habe ich so eine Gitarre vor allem und Jetzt ist es, ich habe dann öfter mal welche in der Hand gehabt, die dann natürlich, bin natürlich umgeben von ganz vielen Leuten, die mega tolle Instrumente haben, die sich übelst geil spielen und im Gegensatz zu meiner Gitarre auch richtig gut stimmbar sind. Das ist ein bisschen das Problem bei meiner schon immer gewesen, weil es eine Les Paul, dass das irgendwie, das irgendwie irgendwas, diese G-Saite, das macht einen fertig. Genau, und trotzdem habe ich die irgendwie immer total, es war immer klar, dass das meine Gitarre ist. Und immer wenn ich wieder die dann wieder in der Hand hatte, dachte ich, nee, aber das ist meine Gitarre. Und genau, jetzt ist es da bei der Jazzmaster von Daniel, unserem Backliner, ist es dann passiert, dass ich plötzlich, was ich gar nicht mehr für möglich gehalten hatte, ich dachte, ich bin quasi mein Leben lang mit dieser einen Gitarre.
Verdammt.
Und jetzt, nee, es war total schön, dann zu merken, wow, ich bin richtig verliebt. Also ich weiß, ich habe die nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Und obwohl das auch wieder so auf dem Papier jetzt gar nicht die geeignetste Gitarre ist oder so. Wenn ich mir die jetzt ausgedacht hätte, wenn ich gesagt hätte, boah, bau mir mal eine, dann wäre das überhaupt nicht so eine Gitarre gewesen. Aber irgendwie hat die, da hat alles gepasst, wie die sich anfühlt, wie die aussieht, wie die klingt. Es war alles so, genau, jetzt bin ich richtig, richtig in love. Und die Riffs und die Melodien sprudeln nur so aus meinen Fingern.
Cool, das heißt, du spielst die Gitarre wahrscheinlich auch in dem Song vom Schlimmsten, der ja sehr gitarrenlastig ist und
Nee,
einer
nee, nee, die
der.
ist jetzt, die hängt hier, die wird live, ich habe die live, das war die blaue, wenn man sich Bilder anguckt online, dann war das die blaue Gitarre, die hängt hier auch gerade, ich gucke sie auch gerade an, die ist wirklich wunderschön. Aber die hängt jetzt erstmal hier und live spiele ich meine gewohnte Gitarre und unser Backliner leiht mir noch seine Tele immer, das ist voll lieb.
Okay, man merkt, du bist wirklich in die Gitarre verliebt, hast meine Überleitung einfach
Ja,
abgeschmettert.
kurze Guckpause.
Ja.
Ich habe tatsächlich, also ich mache das ja, also darf ich das erzählen? Frage ich Sie jetzt kurz. Ich glaube, ich darf. Als ich, nee, das erzähle ich nicht. Doch, ich erzähle es, ich weiß noch nicht. Ich habe neben der im Bett geschlafen, soweit war das. Und ich habe mich selber dabei ein bisschen, also ich habe es selber für mich so ein bisschen aus Witz gemacht auch, also war jetzt nicht ganz ernst. Aber als ich von Tour heimkam und die hier mit hatte und beschlossen hatte, dass ich ihm die abkaufe, habe ich gedacht, ich mache das jetzt, so wie das macht man doch so. Nehme ich ins Bett gelegt.
Ich glaube, das ist gar nicht so doof. Ich erinnere mich an den Schauspieler Viggo Mortensen, der Aragorn gespielt hat, und der ist wirklich monatelang mit dem Schwert rumgerannt. Einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist es, dieses schwere Utensil dabei zu haben? Wo steckt man das hin? Wo stellt man das ab? Ist doch gar nicht so doof. Wenn du da das, also ein bisschen dein Herz damit verbinden willst, da musst du auch ein Gespür dafür kriegen für das Instrument.
Ja, wahrscheinlich, ne? War auch wirklich sehr schön, dann neben ihr aufzuwachen und sie morgens
Okay, zurück zu dem Song
anzugucken.
vom Schlimmsten. Über den würde ich wirklich gerne nochmal sprechen. Das ist so ein Song, der ein wichtiges Symptom unserer dauerangespannten Gesellschaft anspielt, anspricht, bei dem man sich so ein bisschen ausgeliefert fühlt von diesen Mechanismen, vom ständigen Dramatisieren, auch von Petitessen. Und ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen mit Jan Müller von Tokotronic und habe eine Textzeile von euch ihm so als Steilvorlage gegeben, das hat sich im Gespräch ergeben, und der sagte mir, dass er irgendwann gemerkt hat, dass es nicht so gesund ist, sich gleich morgens um 7:30 Uhr den Deutschlandfunk reinzufahren, weil es einen einfach für den Tag extrem runterzieht, und er sich irgendwann gedacht hat, wieso tue ich mir das eigentlich an, nur aus diesem Pflichtbewusstsein unbedingt informiert zu sein. Wie gehst du denn damit um?
Ja, das ist natürlich eine innere Debatte, ne? Also ich habe irgendwann mal von jemandem gehört, also wurde mir so zugetragen, so ich gucke gar keine Nachrichten. Wenn was wirklich wichtig ist, dann findet es seinen Weg zu mir. Das habe ich da mal ein bisschen ausprobiert. Und es hat in vielen Situationen auch gestimmt, bis darauf, dass ich dann manchmal in der peinlichen Situation bin oder gewesen bin, fragen zu müssen, hä, was meinst du, worauf beziehst du dich gerade? Das ist dann manchmal ein bisschen unangenehm. Und das ist aber auch ganz schön, weil einem Leute dann Sachen erklären. Und das war dann sehr kommunikativ. Und ich mochte das ganz gerne. Nicht aus dem Grund von, boah, ich will vor allen Dingen die Augen verschließen, weil das zieht mich so runter. Ich finde, da kann man schon auch als Erwachsener ein bisschen was aushalten, wenn man sich die richtige Situation dafür und so aussucht, ne? Wenn man das, wie du sagst, ich würde vielleicht nicht morgens um 7 direkt mit DLF einsteigen, so, oder mir irgendwelche Nachrichtenseiten durchforsten. Aber ich versuche auf jeden Fall nicht aus so einem Pflichtbewusstsein heraus, mir jetzt Nachrichten reinzufahren, sondern eher dann aus Interesse, wenn ich merke, boah, okay, jetzt wurde hier wirklich viel irgendwie über diesen Palästina-Konflikt da gesprochen. Jetzt will ich dann auch mal tief reingucken, worum geht's denn da wirklich? Und nicht dann nur immer mir so Schlagzeilen reinfahren und so 5-Minuten-Videos und dann irgendwie denken, ich wüsste, worum es geht. Und dann flip-floppt man immer so von der einen zur nächsten Position hin und her und so. Da bin ich dann, das nervt mich dann irgendwie, wenn das irgendwie nur so Meinungsmache ist. Also wenn ich den Eindruck habe, ich will ja nicht rausfinden, wen ich jetzt doof und wen gut finden soll, sondern ich möchte ja verstehen, was da passiert und was da die Mechaniken sind. Und dafür brauche ich natürlich dann ein bisschen Zeit und Interesse und Gespräche mit Leuten oder irgendwie ein bisschen tiefer mich damit befassen.
Es ist total interessant, dass du das, dass du diese Taktik versucht hast. Ich habe es nämlich auch versucht, einfach mich weniger zu informieren in der Hoffnung, dass es zu mir kommt. Und das hat den, ist natürlich dieses unangenehme Gefühl, wenn du keine Ahnung hast. Aber du bringst ja auch den Gegenüber in die Verlegenheit, nochmal zusammenfassen zu müssen, was die, also abseits von diesem Schlagzeilengespräch, nochmal zusammenfassen zu müssen, was hat die Person überhaupt gelesen? Und dann merkst du häufig, dass es die Person ist, selber nur rudimentär erfasst hat. Oder wenn du im Nachhinein dann dich damit befasst, merkst du, krass, die Person hat schon längst ihre Position mir mitgeteilt, ohne dass ich gefragt habe. So, das finde ich total interessant.
Ja, genau, das ging mir dann auch oft so, dass ich dann gemerkt habe, ah, wir hätten uns jetzt total streiten können, wenn ich eine Position gehabt hätte dazu. Also wenn ich schon irgendwie so und so, habe ich das jetzt erstmal gehört, was du gesagt hast und fand das irgendwie interessant oder auch bestürzend oder traurig oder, ne, also es ist ja, es passieren ja auch, also die Dinge, über die wir uns da jetzt so unterhalten, über die dann so gesprochen wird, das ist ja meistens dann nicht cool in dieser einen Schule da in Leipzig wurde jetzt das Dach von der Turnhalle repariert und das Geld kam da und daher mega, sondern da geht es ja dann um andere Dinge. Ich habe auch immer großen Respekt vor Leuten oder ich finde das toll auch, dass es Leute gibt, die sich da voll informieren und denen das irgendwie ganz wichtig ist und ich wäre das gerne auch mehr manchmal. Das sind auch immer so Phasen dann. Wenn ich jetzt gerade ganz viel Text schreibe, dann bringt das nicht so viel, wenn ich die ganze Zeit Nachrichten gucke. Und ich mag eben auch den direkten Austausch. Das merke ich ganz oft, dass wenn mich Dinge interessieren oder ich mich Dinge frage, dass ich dann Leute anrufe oder so und irgendwie an mir Meinungen von Leuten hole und das gerne im Gespräch erfahre. Also lieber als irgendwas zu lesen von irgendwem, den ich gar nicht kenne.
Austausch, Respekt vor anderen Menschen haben und sich die Freiheit zu nehmen, vielleicht gar nicht immer zu einem Ergebnis kommen zu müssen. Das läuft eigentlich alles in dem Song Heim zusammen, oder?
Oh, was nochmal?
Austausch mit anderen höre ich da auf jeden Fall. Ich habe fast alle meine Freunde gefragt. Jeder hat was anderes gesagt, sinngemäß. Und ich habe grundsätzlich Respekt vor deren Positionen, versuche die zu verstehen. Aber ich behalte mir auch vor, mich keine anzuschließen, meine eigene oder vielleicht sogar gar keine Meinung dazu zu bilden. Meinen eigenen Weg dazu finden. So empfinde ich Heim. Und es hat was total Entlastendes und was Zusammenführendes, ohne irgendwie so einem das so überzustülpen.
Wow, krass, schön irgendwie, wenn meine Songs so gedeutet werden. Ja, das mag sein, ne? Für was für mich jetzt noch drin steckt, ist, und jetzt scheint mir jeder Rahmen zu klein. Also wenn man wirklich mit allen spricht, dann wird es manchmal schwierig, Rahmen zu finden, die uns sonst manchmal so klar und eindeutig und starr vorkommen. Und trotzdem kann man lieben irgendwie. Es geht trotzdem. Braucht diese ganz festen Meinungen zu Dingen gar nicht, um zu lieben. Das finde ich ganz erstaunlich. Vielleicht geht es darum um Heim, in Heim.
Und Rahmen ist ja auch wieder was Begrenzendes am Ende.
Ja, und ich meine, Rahmen ist ganz wichtig, ne? ohne Rahmen geht ja auch nichts. Also
Deshalb.
wenn wir jetzt nicht irgendwie uns verabredet hätten um diese Uhrzeit und gesagt hätten, wie lange machen wir denn ungefähr und worum geht's denn, dann würde ja alles keinen Sinn ergeben.
Und ein Teilchen schließt das Ganze eigentlich ab, indem es für mich so ein bisschen dieses Wunder beinhaltet, dass wir überhaupt da sind. Deswegen finde ich das einen tollen finalen Song für das Album,
Ja, das
dass wir
dachte ich auch.
überhaupt, ne, dass wir uns überhaupt diese Gedanken machen können, dass es nicht wärmer oder kälter ist, sodass wir hier gar nicht leben können, weil die Sonne gerade richtig steht und so weiter. Das fand ich einen schönen Abschluss.
Ja, oder? Das ist doch abgefahren. Wir sitzen hier jetzt ich sitze hier an so einem Tisch, da steht so Technik um mich rum, du sitzt da, wir sehen uns hier so digital und reden über so Zeug. Dabei schweben wir auf so einer Steinkugel, die in der Mitte so heiß ist, dass sie flüssig ist, durch die Gegend,
Ja.
wo oben so eine kleine Schicht Erde und Gras drauf ist, was irgendwie uns gut tut. Und es gibt so eine ganz dünne Atmosphäre, in der wir irgendwie atmen können. Und wir machen uns hier an Kopf und machen uns gegenseitig fertig. Ja, darum geht's in Teilchen, genau.
Okay, wir haben uns jetzt weder gegenseitig fertig noch einen Kopf gemacht, sondern wir hatten, finde ich, ein sehr gutes Gespräch.
Ja.
Über die tolle Platte, die in wenigen Tagen erscheinen wird. Du bist ja extrem wortgewandt, ein toller
Oh.
Texter, ein toller Sänger. Und ich habe gehört in einem anderen Interview, dass du dich mit Sprache unter anderem auseinandersetzt, indem du Freund von deutschen Dialekten bist.
Oh, ach so, okay, das dachte ich, jetzt kommt hier, jetzt kommt hier, jetzt werde ich gleich zitiert, irgendwelche, ja, genau, ich liebe Dialekt. Ich liebe die deutschen Dialekte. Also ich liebe Dialekte generell, aber natürlich kann ich die Deutschen am besten erfassen, weil ich die Stimme, die Sprache am besten kenne.
Das heißt, du, inwiefern beschäftigst du dich theoretisch damit? Also Schwäbisch kannst du, gehe ich mal davon aus, oder
Da
kannst du
schon.
die auch sprechen?
Also auf Kommando ist das ganz schwierig. Ja, ihr könntet ja auch Schwäbisch halt nüre schalte,
Oh,
aber
okay.
ich übe mich in Sächsisch, das möchte ich jetzt aber hier nicht machen. Vor allem finde ich, was ich daran am erstaunlichsten finde, ist, wie die sich verändern. Also geografisch, wie wenig Strecke man zurücklegen muss, dass sich die Sprache verändert und dass die Sprache sich natürlich schon auch so grob anhand dieser Grenzen, dieser Rahmen, die wir um die Bundesländer gelegt haben, irgendwie verändert. Aber eigentlich irgendwie auch nicht. Das ist ein ganz fließender Übergang. Und das, man kann dann eher so, man merkt dann eher, ah, da an dem Berg entlang sagen die das dann noch. Und wenn der Berg dann da unten aufhört, da gibt es dann da schon das nächste Wort. Und wenn ich dann hier und in Leipzig in der Stadt klingt das dann so. Und also zum Beispiel gibt es dieses Wort, hey. Das kommt dann noch immer wieder in verschiedenen, also mir fallen dann immer wieder so Parallelen auf, zum Beispiel in Ulm und da in der Gegend, wir haben uns das jetzt auch so ein bisschen angewöhnt bei uns in der Band. Also würde man sowas sagen wie so, boah, geil, hey.
Sagt man bei uns auch in der Pfalz, ja. Geil,
Genau,
hey. Ja.
genau. Und hier im Osten sagt man das dann auch wieder, aber nicht in Leipzig, sondern dann da hinten in Grimma, ein bisschen weiter draußen. Aber eher als so am Ende so wie im Englischen dieses eh am Ende dieses so hast mich verstanden, dieses so gehst da rüber, eh so. Und ja, ich mag total wie das zu beobachten, wie facettenreich eigentlich das ist. Ja, also wenn ich nochmal was studieren würde, würde ich wahrscheinlich deutsche Dialekte vielleicht studieren.
Hast du Probleme, wenn du jetzt einem waschechten Schwab gegenüber sitzt, Hochdeutsch zu sprechen, oder geht das dann? Weil man versucht sich ja dann sofort zu assimilieren und als Gleichgesinnter zu erkennen zu geben, so,
Boah, ich
ne?
lasse da total los. Das passiert
Ja.
ganz von selber. Auch wenn ich habe Freunde in Tirol, die da in der Nähe von Landeck, das ist auch voll die abgefahrene Gegend, weil die haben früher, ganz, ganz früher, die Kinder nach Schwaben geschickt zum Arbeiten. Die haben dann so ein bisschen Schwäbisch damit reingebracht. Und auch in die Schweiz, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, es gibt auch so ein bisschen so Schwyzerdütsche Einflüsse. Meine Mama ist auch Alemannin, deswegen irgendwie verstehe ich Schwyzerdütsch oft. Also nicht alles, aber so recht weit noch. ganz abgefahrener Ort, ganz abgefahrene Sprache. Und wenn ich da bin, fange einfach an, Schwäbisch zu reden. Und ich habe auch in der Schule und so früher viel mehr Schwäbisch geredet. Also das ist so, oder jetzt auch in der Band. Lola kommt ja auch aus Ulm und Wenn du jetzt ein bisschen Schwäbisch reden würdest, dann würden wir hier bestimmt auch. Also ich finde das total okay, dass das, also diese Idee davon, dass das irgendwie so ein Fest ist, das finde ich total langweilig. Also ich kann mir doch die ganze Zeit. Gestern habe ich meine Familie in Bremen besucht, da habe ich gemerkt, dass ich plötzlich immer mal so ein bisschen so platte Kommentare von denen so kopiere, weißt du? Also
Plattdeutsch, ja.
ja, genau. Das macht das doch voll spannend, doch voll aufregend. Also
Ja,
da können wir doch ganz, also können wir genau hier, wo wir sind, total bunt sein.
das ist eine schöne Voraussicht auf die nächste Podcast-Folge. Die wird nämlich mit Gringo Meyer stattfinden. Das ist einer, der ähnlich wie Voodoo Jürgens Musik in Mundart macht, nur in Pfälzisch.
Oh,
Und
geil.
ich ja auch, und das ist garantiert, du kennst
Pfälzisch.
ja diese Sache, man spricht so zwei, drei Sätze Hochdeutsch und denkt, ach komm, lass es einfach. Ich hatte auch mal ein Interview mit Bülent Ceylan und Bülent und ich haben es genauso lang ausgehalten, bis das Wort Mannheim fiel. Und das sagt man halt, wenn man in Mannheim wohnt, sagt man Mannem und nicht Mannheim. Und dann war so, oh nee, komm, lass. Okay, lieber Matthias, ich danke
Cool.
dir für dieses tolle, nette Gespräch zu eurer Platte, die jetzt am 24.01. erscheinen wird, vom Tun und Lassen
Das
heißt. Ein paar
klingt wahr, ja.
Tourdaten für September gibt es auch schon. Ich peile Wiesbaden an. Du hast jetzt abschließend die Möglichkeit, dein liebstes schwäbisches Wort zu sagen.
Ich überlege gerade, weil ich glaube, was das Schwäbische mir gibt, was ich so mag daran ist, es ist so richtig schwierig. Also an meinen Texten merkt man ja, dass ich mir manchmal dann doch auch ein bisschen viele Gedanken über die Sachen mache. Und im Schwäbischen geht es gar nicht. Weißt? Du, das ist halt einfach schalwiesisch.
Ich danke
Ja.
dir.
Das ist für mich der Vibe. Und weil ich ja aber auch Sachse bin, jetzt quasi, ich bin ja sozusagen auch ausgewandert, was ich hier richtig geil finde, ist das Gleiche. Sagt man quasi immer, kann man immer sagen. Also, wenn dir jemand den freundlichsten Tag wünscht, den du je bekommen hast, dann guckst du ja mal an und sagst, das Gleiche.
Dann lass uns das rund machen. Lieber Matthias,
Ja.
vielen Dank für das Interview. Ich wünsche dir viel Erfolg mit eurer neuen Platte und auf der Tour.
Ja, danke.
Und dachte, du sagst jetzt das Gleiche, aber hast du nicht
Ja,
gemacht.
stimmt, das Gleiche.